noch mal das zweite Bild, eins vor. Danke. Ja, ich weiß nicht, wer von euch schon etwas zur Jahreslosung gelesen hat. Da gibt es ja ganz viele Angebote, auch in unserem Newsletter. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Ein kurzer Satz. Und das hohe Lied der Liebe habe ich euch schon vorgelesen aus dem Korintherbrief, aus dem ja auch dieser Vers stammt. Da es um die Liebe geht, gibt es dazu natürlich ganz viel Stoff für Andachten und Predigten. Und man fragt sich als Pastor, was sagt man denn eigentlich jetzt noch dazu? Ich weiß ja nicht, was ihr schon gelesen habt. Hinterher zitiere ich einfach nur Worte aus irgendeiner Andacht und dann denkt ihr, habe ich auch schon mal gehört irgendwo. Wenn ihr mich in den letzten 14 Jahren, übrigens bin ich jetzt schon 14 Jahre in dieser Gemeinde, wenn ihr mich da ein bisschen kennengelernt habt beim Predigen, dann müsstet ihr wissen, dass ich gerne einzelne Bibelworte in ihrem Zusammenhang betrachte. Das mache ich auch persönlich so, wenn ich die Tageslosung lese. Also ich bleibe nicht bei diesem einzelnen Vers stehen, sondern ich schlage die Bibel auf und dann lese ich den Vers im ganzen Zusammenhang. Weil erst dann deutlich wird oder oft deutlich wird, was dieses Wort eigentlich bedeutet. Wenn man nämlich Bibelworte ohne den Zusammenhang liest, dann kann man ganz schnell auch einen falschen Eindruck von den Worten gewinnen. Und einzelne Bibelworte sind schon oft missbraucht worden, um eine eigene Meinung durchzusetzen, um ein religiöses System aufzubauen, um auch sich selber ein bisschen Glauben zu kreieren, der einem selber auch gefällt und passt. So kann man einzelne Bibelworte ja gut gebrauchen, um sich selber auch zu bestätigen. Wer zum Beispiel immer nur liest, Gott liebt mich, der bekommt ein falsches Gottesbild. Das ist nicht ausreichend. Wir brauchen die gesamte Bibel. Darin müssen wir uns auskennen. Und deshalb lese ich Bibelworte immer in ihrem Zusammenhang, damit ich wirklich hören und verstehen kann, was Gott mir auch persönlich mit diesen Worten sagen will. Und als ich den Zusammenhang der Jahreslosung gelesen habe, war ich tatsächlich ratlos. Ich muss es sagen, ich habe gedacht, da sind zwei Verse, die gehören zusammen. Ja, wenn wir die jetzt mal haben, da heißt es nämlich, wacht, steht fest im Glauben, seid männlich, werdet stark, alles bei euch geschehe in Liebe. So, und diese beiden Verse stehen zwischen den Reiseplänen von Paulus und den Grußworten, die er an die Gemeinde vermittelt. Und ich habe gedacht, wo ist denn hier der Zusammenhang? Warum stehen diese beiden Worte zwischen den Reiseplänen und den Grußworten? Was machen die denn da? Habe natürlich ein bisschen was gelesen und viele Ausleger sind der Meinung, dass diese beiden Verse eigentlich nur ein bisschen verrutscht sind. Die gehören gar nicht in Kapitel 16, sondern die gehören ans Ende von Kapitel 15. Und dann würden sich eben an diese Worte dann die Reisepläne und Grußworte anschließen. So kann man das Problem natürlich ganz einfach lösen. Aber das kann man, finde ich, nicht unbedingt so machen, sondern man musste sagen, aha, die stehen an dieser Stelle, warum stehen sie an dieser Stelle? Und das finde ich wichtig. Das möchte ich heute Morgen mit euch mal betrachten. Warum stehen diese beiden Verse genau im 16. Kapitel des Korintherbriefes an dieser Stelle? Und dann können wir uns überlegen, was diese Worte für uns persönlich für das Jahr 2024 sagen sollen und uns als Gemeinde. Kapitel 15, damit schließt Paulus seinen Brief ab mit den theologischen Erörterungen, die er ja ausgebreitet hat über Mahlfeier und verschiedene Dinge. Und in Kapitel 15 das große Kapitel über die Auferstehung. Und dann kommen eben die Grüße und das, was so üblich ist, was man in so einem Brief noch schreibt. Damals, ja, ist ja in jedem Brief, könnt ihr das finden von Paulus, grüßt er noch und was auch immer. Kapitel 16 ist also so aufgebaut, dass Paulus zunächst die Korinther an die geplante Sammlung erinnert für die Gemeinde in Jerusalem. Da hatte er auch ein ganzes Kapitel zu geschrieben und die will er selber einsammeln. Und das entspricht ja seinen Reiseplänen. Also er will sozusagen die von ihm gegründeten Gemeinden abklappern, das Geld einsammeln und es dann persönlich nach Jerusalem bringen. Das beschreibt er so. Dazu will er dann auch zu den Korinthern kommen. Aber dann schreibt er ihnen, ja, das wird in der nächsten Zeit nicht ganz klappen. Gott hat mir hier in Ephesus eine Tür aufgetan für das Evangelium. Ich bleibe also noch ein bisschen in Ephesus. Ihr müsst ohne mich zurechtkommen. Und dann überlegt er sich, wen könnte ich denn als Ersatz schicken, wenn ich schon nicht kann? Und dann kommt er drauf, Apollos. Der Apollos, der könnte doch da wieder hingehen nach Korinth. Der hat ja schließlich die Gemeinde gegründet. Davon geht man jedenfalls aus, dass Apollos das war. Denn als Paulus nach Korinth kommt, gab es da schon eine Gemeinde. Aber auch mit Apollos hat Gott andere Pläne. Der hat gerade keine Zeit, der ist in irgendeiner anderen Gemeinde beschäftigt. Steht also auch nicht zur Verfügung. Und was soll man denn machen? Paulus hat eine Gemeinde, von der er weiß, die haben richtig Probleme im Glauben. Die stehen unter Druck mit Irrlehren und. Und was ist jetzt eigentlich nötig? Und ich glaube, er überlegt, er steht, also er schreibt diesen Brief und kommt an diese Stelle, wo er sagt, ich kann nicht kommen, Apollos kann nicht kommen, wen kann ich denn schicken? Und dann stellt er fest, naja, vielleicht niemanden. Und deswegen schreibt er diese beiden Sätze an dieser Stelle. Anstatt seines persönlichen Kommens fasst er quasi in diesen zwei Versen noch einmal die Botschaft des Korintherbriefes zusammen. Und der entscheidende Satz ist, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Weil nämlich genau das ist das, was den Korinthern fehlte. Und er fasst das quasi eigentlich nur nochmal zusammen. Die Gemeinde in Korinth ist nämlich eine sehr angefochtene Gemeinde. Da berichtet Paulus in seinem Brief von den Spaltungen, die entstanden sind, weil sich die einen auf Petrus berufen, die anderen auf Apollos, die dritten auf Paulus und andere wieder auf Christus und sagen, ja, wir sind die besseren Christen. Denn wir glauben ja das, was Petrus gesagt hat und nicht das, was der Paulus gesagt hat, dieser Schwächling und so weiter. Das ist ein Punkt, dass sie ihre Idole hochheben und ihr Christsein dann entsprechend erhöhen. Viele Korinther halten sich für besonders weise und lehnen eben die Worte von Paulus ab, weil sie ihnen als schwach erscheinen. Viele in den Korinth lehnen auch die Botschaft vom Kreuz ab, weil sie das für einen völligen Quatsch halten, dass Gott am Kreuz stirbt. Auch damit muss sich Paulus schriftlich auseinandersetzen und es entstehen unglaublich viele Glaubensstreitigkeiten in Korinth. Und dann wird Paulus noch lebenspraktischer und konkreter, denn der Lebensstil, den die Korinther an den Tag legen, entspricht auch nicht dem Wort Gottes. Da hat ein Mann mit seiner Stiefmutter Geschlechtsverkehr. Einige Korinther loben auch noch die christliche Freiheit, die dieser Mann lebt. Andere Gläubige der Korinther sind in Rechtsstreitigkeiten verwickelt, die sie vor der Öffentlichkeit austragen. Also schmutzige Wäsche waschen in der Gesellschaft. Und dann zählt Paulus noch einen ganzen Katalog von Fehlverhalten in der Gemeinde auf. Sexuelle Vergehen, Scheidungen, Habgier, Diebstahl, Unmäßigkeit in Essen und Trinken. Einige Korinther sind bei der Mahlfeier schon betrunken, während andere hungrig nach Hause gehen. Und dann schreibt Paulus zusammenfassend, ihr Gott ist ihr Bauch. Das heißt, die Korinther handeln vor allen Dingen aus dem Bauch heraus, nämlich nach ihren eigenen Bedürfnissen und ihren Begierden und nicht nach dem Wort Gottes und seinem Willen. Sie betreiben sozusagen Götzendienst, indem sie ihren Bauch, also sich selbst, zum Mittelpunkt ihrer Entscheidungen und ihres Lebens machen. Daraus folgt dann auch eine Überheblichkeit, wo einer dem anderen den Glauben abspricht und sagt, ach, du hast nur die Gabe des Putzens, dich brauchen wir in der Gemeinde nicht. Oder ich habe die Gabe der Lehre, ich bin ganz weit oben. Also könnte ich jetzt ja über mich sagen, gell? Aber so redet einer in Korinth mit dem anderen und über den anderen und stuft sich selber als wertvoller und höher ein. Und da sagt Paulus, euch fehlt es an Liebe. Euch fehlt es an der Demut. Euch fehlt es an der Aufmerksamkeit und Ehre und Achtung gegenüber dem anderen. Euch geht es nur um das Ich, um euch selbst. Es geht euch auch gar nicht um Gott. Ihr wollt euch selbst erhöhen mit euren Gaben. Und schließlich kommt es dann in der Gemeinde eben auch zu so gravierenden Glaubenszweifeln, dass alles in Frage gestellt wird, eben auch die Auferstehung Jesu Christi. Und die Korinther merken gar nicht, dass damit alles steht und fällt, nämlich ihr ganzer Glaube. Wer nicht mehr an die Auferstehung, an das Kreuz und die Auferstehung Jesu glaubt, wofür braucht er noch christlichen Glauben? Der hat eigentlich nichts mehr. Deswegen rät ihnen Paulus dann, dass sie lieber fressen und saufen sollen, denn morgen könnten sie ja tot sein. So ist die Situation in Korinth. Das ist der Zusammenhang für diese beiden Verse. Und deswegen schreibt er ihnen eben nochmal, wacht, seid stark und männlich und so weiter. Diese Gedanken an die Gemeinde, als er überlegt, wen schicke ich denn jetzt, wer kann denn dieser Gemeinde helfen, dass sie auf dem richtigen Weg bleiben. Diese Worte kommen ihm in den Kopf und weil er eben nicht persönlich kommen kann, schreibt er ihnen, wacht, steht fest im Glauben, seid männlich, werdet stark, alles bei euch geschehe in Liebe. Und als ich das so geschrieben hatte, diese beiden Verse im Zusammenhang des kompletten Korintherbriefes, also mit Blick auf die Gemeinde, ist mir doch ganz schnell klar geworden, dass wir gar nicht so weit entfernt sind von dieser Gemeinde. Was unterscheidet uns denn von damals? Wir sind heute bedroht von Irrlehren, die so weit gehen, dass sie die Jungfrauengeburt verleugnen, den Sühnetod am Kreuz, den Sühnetod Jesu am Kreuz in Frage stellen. Dass Christus auferstanden ist, wird ja von vielen Theologen schon lange bezweifelt. Dann schleicht sich eine weitere Irrlehre ein, die sich stark ausbreitet, die nämlich sagt, wenn du an Gott glaubst, dann bist du gesund, dann kann dir nichts passieren. Oder eine weitere Irrlehre, wir glauben doch alle an denselben Gott, wir können also auch mit den Muslimen und den Buddhisten und den Islam, den Hindus und so weiter. Also wir können doch alle zusammen beten und glauben, jeder für sich, wir glauben alle an denselben Gott. Das sind alles Irrlehren, die es auch in unserer Zeit gibt. Das war damals ähnlich. Damit musste sich Paulus und Johannes und Petrus in ihren Briefen auseinandersetzen. Wir stehen in der Gefahr, so wie die Korinther, laut zu werden, weil nämlich von Nachfolge Jesu und das Kreuz auf sich nehmen kaum noch gesprochen wird. Es ist ja alles Liebe. Aber Leiden für Christus? Kampf im Glauben? Wer redet denn noch gerne davon? Wollen wir auch gar nicht mehr hören. Lau werden wir auch immer mehr im Umgang mit Gebet und Gottes Wort. Aber wie sollen wir im Glauben standhalten, wenn wir das Wort Gottes und seine Verheißungen nicht kennen? Weil wir selbst so wenig von Gott, Jesus Christus und dem Heiligen Geist wissen und erleben, können wir auch nichts weitergeben. Wie sollen wir den anderen vom Evangelium erzählen, wenn wir es selber nicht leben und erleben? Auch in unserer Gemeinde nimmt die Liebe zueinander immer mehr ab. Jeder ist sich selbst der Nächste. Unser Bauch wird immer mehr zu unserem Gott. Die Frage, was tut mir gut? Was habe ich davon? Welchen Nutzen kann ich daraus ziehen? Wird immer stärker, auch wenn wir sie nicht lautstellen. Aber es ist doch in uns drin, weil es einfach von der Gesellschaft in uns hineingetragen wird. Und wir merken es oft gar nicht, dass genau das auch unser Problem ist. Und ich könnte jetzt wahrscheinlich eine ganze Stunde darüber reden, was in unserer Gemeinde genauso schlecht läuft wie in der Gemeinde in Korinth. Da gäbe es sicherlich noch ganz vieles zu sagen. Und vielleicht hat ja jemand mal Lust, im Hauskreis oder so mal den Korintherbrief zu lesen und sich zu überlegen, wie sieht es eigentlich bei uns aus? Wie sieht es bei mir persönlich aus mit meinem Glauben? Ich denke jedenfalls, dass wir diese Ermahnungen des Paulus, diesen Auftrag an unsere Gemeinde für das Jahr 2024 gut gebrauchen können. Wenn wir nämlich unsere Vision mit Leben füllen wollen, gemeinsam Christus zur Ehre, nah an sein Herz, fest verwurzelt in ihm, in seine Welt. Das ist die Vision für unsere Gemeinde. Und dafür müssen wir wach sein und feststehen im Glauben. Wir müssen männlich sein und stark werden. Und es muss alles in Liebe geschehen. Dann wird das gelingen, dass wir unsere Vision leben können. Seid wachsam. Das ist das Erste, was Paulus hier schreibt. Weil es eben so viele Irrlehren gibt, lasst euch durch nichts verführen, sagt er. Prüft alles am Wort Gottes, das ist das Entscheidende. Das Wort Gottes muss alleinige Richtschnur für unser Leben sein. Natürlich persönlich, aber auch für unser Leben als Gemeinde, für das, was wir verkündigen. Das Wort Gottes als Richtschnur für unser Leben. Und eine der häufigsten Aufforderungen Jesu an seinen Jünger ist der Satz, wachet, seid wachsam. Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt, sagt er seinen Jüngern kurz vor seiner Gefangennahme. Wachet, denn der Herr wird wiederkommen, wenn ihr es nicht erwartet. Und die Ermahnung, dass der Teufel umhergeht wie ein brüllender Löwe, um Christen zu verschlingen, also sie wieder vom Glauben abzubringen, diese Mahnung ist auch hochgradig aktuell. Und Petrus schreibt, seid wachsam. Das ist so. Das ist eure derzeitige Situation. Also seid wachsam. Paulus mahnt die Korinther, wer meint, dass er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Weil sie sich auf dem richtigen Weg glauben. Weil sie meinen, sie hätten den Glauben überhaupt gefunden. Sie wären was Besseres als andere Gemeinden. Und Jesus sagt, wacht, denn ich komme wieder. Bist du bereit für das Kommen des Herrn? Bist du ganz wach im Glauben, um auch Irrlehren erkennen zu können? Zu merken, wann du auf dem falschen Weg bist oder wann wir als Gemeinde auf dem falschen Weg sind? Können wir den Irrlehren auch widerstehen? Haben wir die Kraft dazu und auch den Willen zu sagen, nein, dem folgen wir nicht? Was so immer mehr populär wird im christlichen Glauben. Nur wer wach ist, kann auch feststehen. Und ich denke, gerade hier in Europa, in unserer Zeit, müssen wir mit beiden Beinen fest im Glauben stehen. Denn unser Glaube wird immer mehr angefochten. Darum haben wir uns in unserer Vision ja eben den Satz gegeben, fest verwurzelt in Christus. Wenn unser Glaube nur ein Standpunkt ist, eine Tradition, eben ein Mitlaufen, weil wir ja schon immer in die Gemeinde gehen und dazugehören, dann wird dieser Glaube Krisen nicht standhalten können. Dann werden wir Irrlehren nicht erkennen können. Dann, wir brauchen das Wort Gottes, wir müssen darin zu Hause sein, weil es uns sonst in stürmischen Tagen nicht tragen wird. Wir können uns nicht daran festhalten. Ja, wenn ich kein Wort Gottes weiß, dann kann ich mich nicht daran festhalten. Deswegen ist es wichtig, dass wir ganz wach sind, zu Hause sind in dem Wort Gottes, dass wir auch im Gebet fest verwurzelt sind in Christus, damit eben wir als Einzelne, aber auch als Gemeinde Bestand haben in den Stürmen und Anfechtungen, in der Versuchung oder wenn sogar Verfolgung über uns kommt. Das weisen ja ganz viele von sich, aber ich glaube und bin der festen Überzeugung, wenn wir das Wort Gottes, das Evangelium so sagen wie Paulus, dann werden wir in Verfolgung kommen, weil das will keiner mehr hören. Ich kann euch jedenfalls garantieren, der Wind, der uns entgegenbläst, wenn wir uns zu Jesus Christus und seinem Wort bekennen, der wird stürmischer werden. Und darum wacht, seid wachsam. Und Paulus schreibt dann, seid männlich. Das ist jetzt keine Genderfrage, sondern das ist ein Sprichwort, denke ich jedenfalls, sowas wie steh dein Mann, sagen wir ja auch. Also erfülle deine Aufgabe, steh da, wo du bist, tu das, was dir aufgetragen ist. Bleibt in der Verantwortung, geht nicht einfach weg, zieht euch nicht zurück, steht euren Mann als Gemeinde, habt euren Standpunkt in dieser Welt. Wir brauchen keine Angst vor der Welt zu haben, denn wir haben ja eine frohe Botschaft, eine befreiende, eine herrliche Botschaft. Erinnert ihr euch, was ich euch vor zwei Wochen zugerufen habe? Die meisten von euch werden da gewesen sein. Ja. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allen Menschen widerfahren wird. Euch ist heute der Retter geboren, Christus der Herr. Das ist unsere Botschaft, die wir in diese Welt verkündigen dürfen. Und das ist doch eine frohe Botschaft, das ist eine mutmachende Botschaft. Wir brauchen uns vor dieser Welt nicht zu fürchten. Wir haben der Welt etwas zu bieten. Darum sollen wir unseren Mann stehen in dieser Welt und das weitergeben und uns nicht scheuen, davon zu reden. Und auch wenn viele die Botschaft vom Kreuz als Schwachsinn bezeichnen, ist es gerade doch die Botschaft, die uns von Sünden befreit. Das ist das, was die Menschen so dringend brauchen, nämlich Jesus, den Retter. Und wenn keiner mehr an die Auferstehung glauben will, weil eben nicht sein kann, was man nicht sehen oder beweisen kann, dann wollen wir erst recht als Gemeinde daran festhalten, dann wollen wir unseren Standpunkt vertreten, Christus ist auferstanden. Das wollen wir an Ostern wieder ganz klar sagen. Seid männlich, also steht euren Mann, auch als Gemeinde. Wir dürfen Christus mutig in dieser Welt verkündigen. Und darum als nächstes, werdet stark. Das ist die einzige Aufforderung mit einer passiven Note, stark werden. Das bedeutet eben, dass wir im Glauben wachsen müssen. Das ist nicht einfach so, sondern wir müssen uns darum bemühen, dass wir ja, uns an Jesus Christus hängen, dass wir uns von seinem Geist erfüllen lassen, dass wir uns wirklich ja, von Gott her diese Kraft holen, so wie Jesus seinen Jüngern verheißen hat an Himmelfahrt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und das ist die Frage, wie sehr ist dein Leben geprägt von dieser Kraft des Heiligen Geistes? Werdet stark, schreibt Paulus, lasst euch erfüllen vom Heiligen Geist. Lasst euch leiten von ihm, damit ihr feststehen könnt im Glauben. Das brauchen wir als Einzelne, das brauchen wir aber vor allen Dingen auch als Gemeinde. Wir brauchen die Power des Heiligen Geistes. Das sind die ersten vier Punkte, die Paulus schreibt. Und wenn wir die leben, wenn wir wirklich wachsam sind und unseren Standpunkt vertreten, wenn wir stark sind im Glauben, dann werden wir auch das, was wir tun, in Liebe tun können. Das hängt miteinander zusammen. Weil wir selbst wissen, dass wir die Geliebten Gottes sind, weil wir im Glauben fest daran festhalten, weil wir von Gottes Liebe umgeben sind, weil wir in Christus verwurzelt sind. Darum können eben auch wir lieben. Wir können diese Liebe Gottes weitergeben. Und die Liebe ist, wie wir im 1. Korintherbrief 13 lesen können, kein Gefühl. Es geht nicht um die Sympathie, die ich hier zu allen habe, sondern es geht um die göttliche Agape. Es geht um die Liebe Gottes. Und darum ist es wichtig, dass wir uns diesen Korintherbrief, dieses Kapitel nochmal anschauen, was denn diese Liebe bedeutet. Ich würde jetzt in eine zweite Predigt münden, wenn ich das täte. Vielleicht macht ihr das mal im Hauskreis, dass ihr nochmal reinguckt, 1. Korinther 13. Was heißt es denn überhaupt, dass alles, was wir tun, in Liebe geschehen soll, nämlich in dieser göttlichen Liebe? Was bedeutet es denn? Wir sollen ja Christus als Ebenbild nacheifern. Und dann ist Liebe keine Theorie, sondern Liebe ist eine Tat. Sie will gelebt und erfahren werden. Da weise ich nochmal hin auf den Brief oder an die Andacht von unserem Präses. Der hat das auch in seiner Andacht geschrieben, findet ihr im Newsletter der Gemeinde. Ich bin jedenfalls der festen Überzeugung, dass der entscheidende Grund, dass wir alles in Liebe tun sollen, darin liegt, dass sich die Menschen nach Liebe sehnen. Gerade da, wo Paulus schreibt, dass die Liebe in vielen erkalten wird, haben die Menschen eine tiefe Sehnsucht nach Liebe. Und deswegen sollen wir alles in der göttlichen Liebe geschehen lassen. Jesus sagt es in seinem neuen Gebot: Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe, damit die Welt erkennt, dass ihr zu Christus gehört, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wir als Gemeinde stehen in dem Auftrag, uns gegenseitig zu lieben, damit es die Welt erkennt, weil sie Sehnsucht hat nach dieser Liebe. Ich glaube, bin fest davon überzeugt, wenn wir das leben, diese göttliche Liebe, wenn wir uns da wirklich anstrengen, uns wirklich von Gott mit hineinnehmen lassen, werden Menschen zum Glauben kommen. Das ist das, was Menschen anzieht. Unsere gelebte Liebe. Und das soll natürlich nicht nur in der Gemeinde geschehen, sondern natürlich auch am Arbeitsplatz oder wie wir uns beim Einkaufen verhalten. Wenn wir unangenehme Aufgaben zu erledigen haben oder wenn wir schwierigen Zeitgenossen begegnen. Davon gibt es wahrscheinlich auch in unserem Dorf genügend. Die Liebe ist nicht die Kirsche auf dem Sahnehäubchen der Torte, sondern die Liebe ist das Mehl, das alles zusammenhält. Ohne die Liebe ist alles nichts, fällt alles auseinander. Nur die Liebe ist das Band der Vollkommenheit, das uns auch hier als Gemeinde zusammenhält. Wir werden eine wache, eine starke und feststehende Gemeinde sein, wenn wir selbst alles, was wir tun, von dieser Liebe bestimmen lassen. Sie ist das Kennzeichen der christlichen Gemeinde. Das Band, das alles zusammenhält. Das neue Jahr liegt vor uns mit neuen Herausforderungen im Persönlichen, aber eben auch als Gemeinde. Wir werden mit Anfechtungen, mit Krisen, mit Glaubenszweifeln und so weiter konfrontiert werden. Und darum ermuntere ich euch mit Paulus: Wacht! Steht fest im Glauben, seid männlich, werdet stark. Alles bei euch geschehe in Liebe. Und in diesem Sinne wünsche ich euch ein gesegnetes Jahr 2024. Amen.